Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Ein anderes Jetzt. Das steht ein bisschen vielleicht über allen 5 Beiträgen dieser Ausgabe von Kultur heute. Fangen wir mal mit dem ersten an. Die junge Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Theresa Henning, die hat gestern ihr neues Stück Der Beginn einer neuen Welt in Hannover uraufgeführt. Und das scheint das Stück zur Gegenwart zu sein. Dieser Ausnahmezustand, der uns in die Isolation zwingt, stößt uns auf lange vorhandene systemische Ungerechtigkeiten. Er hält uns den Spiegel vor, konfrontiert uns, fordert uns zum Handeln auf. So beschreibt es das Staatsschauspiel Hannover im Programmheft. Der Corona-bedingte Livestream, der führte, Angaben des Staatsschauspiels zufolge, immerhin zu über 4.100 Zuschauern. So viel passt normalerweise ja nun mal nicht in ein großes Theaterhaus. Aber das Stück denkt ja auch weiträumig und groß, emotional tief. Schließlich heißt es Beginn einer neuen Welt. Unser Kritiker Michael Lages fragt, ob es sich überhaupt um ein Stück handelt und nicht vielleicht eher um ein Manifest.
Seit die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg auf der politischen Szene erschien, sind Utopiebeschwörungen wie diese wieder in. Nicht mehr um die Mühen der Ebene geht's in ihnen, sondern es geht immer und ausschließlich ums Große und Ganze. Texte wie der von Theresa Henning stellen in aller denkbaren Grundsätzlichkeit die Systemfrage. Weg mit dem Alten und was Neues hingebaut. Für die neuen Revolutions- und Welterneuerungsparolen heute hat sich die Autorin sozusagen Unterstützung vom Virus persönlich geholt. Das nämlich, so beschreibt es jetzt im Wechsel der Stimmen das dreiköpfige hannoversche Ensemble, habe der Welt, wie sie bislang war, die rote Karte gezeigt.
Jetzt sind wir in der Krise.
Aber was bitte war denn das vorher?
Alles ist doch nur mehr hohl und morsch und überholt. Der Alltag für Herrn und Frau Jedermann, die globalisierte Wirtschaft, die Zyklen des Lebens, die Politik sowieso. Immer hat sie, wenn überhaupt, nur an Symptomen herumgedoktert. Jetzt wird sie mit ihnen zusammen abgeschafft. Nichts werden wir so zurückbekommen, wie es vor dem Virus war. Das System selbst war das Virus und die Krankheit. Wir, jeder von uns, ist schon im Normalzustand total verseucht gewesen. Darum fordert und beschreibt Hennings Text jetzt nichts weniger als fundamentale Abwicklung von allem und Ausstieg für alle, ohne Rücksicht auf das bisschen Verlust, das dieses Ende mit Schrecken mit sich bringt. Wer nicht mit will, bleibt halt zurück. Apocalypse Now.
Wir befinden uns im Krieg. Endlich wagt es jemand, es auszusprechen.
Wir leben in einem permanenten Ausnahmezustand.
Aber es geht uns doch gut. Wir haben alles.
Handys, Luxus, Essen, Betten, Burger. 24/7, alles zu unserer Verfügung. Alles, was wir wollen.
Die Wölfe dieser Stadt beginnen uns zu jagen.
Nein, unsere leeren Seelen beginnen uns zu jagen.
Die Gefahr.
Das sind wir selbst.
Und was kommt nach diesem Krieg? Wenn wir nur wollen, das Licht, das Glück, die Liebe. Friede, Freude und Eierkuchen in ewiger Einheit mit dem Du und allen, die guten Willens sind. Auch Heilung für alle und von jeder Krankheit. Das ewige Leben, das Reich Gottes. Bloß nicht mehr denken in dieser erleuchteten Zukunft, nur noch fühlen und um Himmels Willen nicht mehr auf alte weiße Männer hören wie Kant oder Hegel, die ja nicht nur alt und weiß sind, sondern sogar schon ziemlich lange tot. Weg damit, weg auch mit Sprache, mit Geschichte, mit Zweifel und Erkenntnis, her dagegen mit Rhythmus und Tanz. Das Leben wird dahin fließen wie ein immerwährender, pulsierender Groove und Gott ist der DJ. Reicht's? Ja, es reicht. Längst müsste der Text doch eigentlich hinübergedriftet sein ins Reich der Parodie. Aber immer noch spielen Tabitha Fehner, Sabrina Cesai und Nils Rovira Munoz in einer Art von choreografiertem Gespräch auf dem showgestuften Podium der Bühne von Raisa Kankelwitz und umgeben von allerlei Video- und Lichteffekten genau so, als sei das alles bitter ernst gemeint. Und wahrscheinlich ist das auch so. Die Autorin gönnt der immer wilder und wirrer delirierenden Fantasie von übermorgen, zusammengequirlt aus sämtlichen Utopieansätzen seit der Romantik, auch als Regisseurin keinen Hauch von Distanz. Bestenfalls fragen die drei Figuren einander gegenseitig, ob die Geschichte vom Ende der alten Ordnung denn so überhaupt erzählt werden kann. Letztlich aber ist Theresa Hennings schöne neue Welt genau wie einst die von Aldous Huxley, ein als Erlösung getarntes Terrorregime. Es ist eher angenehm zu wissen, dass das so schnell niemand erleben wird. Es ist eher unangenehm zu ahnen, dass dieses utopische Delirium von jungen Menschen ab 14 und Erwachsenen im normalen Spielplan vermutlich fleißig bejubelt würde. Gestern wahrscheinlich auch von vielen der 4156 Zuschauerinnen und Zuschauern per Klick.
Michael Lages über den Beginn einer neuen Welt in Hannover von Theresa Hennig. Powerful Paintings of Imaginary People. Kraftvolle Gemälde erfundener Personen. Das schreibt die Londoner Tate Gallery über die Malerei schwarzer Menschen auf den Ölgemälden von Lynette Yadom-Boachi. Im neo-expressiven Stil gemalt, mit kräftigen Farben, sind ganz ruhige, selbstbewusste, schweigsame, schwarze Menschen darauf zu sehen. Ruhig, still. Die Tate Gallery London zeigt am Ende eines aufregenden Jahres Malerei einer schwarzen Künstlerin. Und der Aufstieg dieser 1975 als Tochter ghanaischer Eltern in London geborenen Künstlerin war stetig, langsam, aber stetig. Ihre Nominierung für den begehrten Turner-Preis der Tate im Jahr 2003 machte sie dann zum Star. Die Tate Britain hat ihr nun eine umfassende Retrospektive mit mehr als 70 Gemälden ausgerichtet und Hans Pietsch hat Grund, begeistert zu sein.
Man schämt sich fast des Erstaunens, das man empfindet, wenn man sich in einem Museum in London, einer der Millionenstädte mit den meisten Kulturen, in einem Raum nur Gemälden mit Darstellungen schwarzer Menschen gegenübersieht. Man ist sich bewusst, dass man so etwas noch nie gesehen hat. Doch diese meist jungen Menschen klagen nicht an, obwohl sie den Betrachter oft direkt ansehen. Für sie ist es völlig selbstverständlich, dass Lynette Yadom-Boachi sie auf der Leinwand festgehalten hat, wie Kuratorin Andrea Schlieker sagt, die die Schau gemeinsam mit der Malerin zusammengestellt hat.
Es sind Bilder, die im ersten Augenblick ganz wie normale Porträts erscheinen. Aber je länger man hinschaut, desto mehr merkt man, es sind gar keine Porträts, sondern es sind erfundene Charaktere. Und zweitens sind sie auch nicht einfach, weil man entdeckt viele ambivalente, erstaunliche Erfahrungen oder Details in den Bildern.
Diese Ambivalenz beginnt mit den Titeln der Bilder und der Ausstellungen. Sie sind rein assoziativ und sehr poetisch und führen oft in eine ganz andere Richtung als das, was auf dem Bild dargestellt ist. So heißt die Schau in der Tate Britain »Fly in League with the Night«, »Im Bunde mit der Nacht fliegen«, ein Zitat aus einem von Yadom-Boachis Gedichten. Sie malt nicht nur, sondern schreibt auch Gedichte und Erzählungen. »Ich male, was ich nicht schreiben kann, und ich schreibe, was ich nicht malen kann«, hat sie einmal gesagt. Eines ihrer Bilder trägt den Titel »Six Birds in the Bush« und zeigt einen jungen Mann mit Mütze. »Complication« von 2013 zeigt vier junge Männer in identischen grünen Pullovern, die sich gegenseitig die Arme auf die Schultern legen. Man ist gewohnt, schwarze Menschen auf Gemälden in der Tate Britain als Nebensache, als Staffage zu sehen. Hier ein Page, dort eine Kinderfrau. Yadom-Boachi rückt sie dagegen in ihrer Kunst in den Mittelpunkt. Doch sie zeigt sie nicht als Opfer. Ihre jungen Schwarzen wissen, wer sie sind. Sie besitzen Würde und Stärke. Die Gemälde sind völlig zeitlos. Es fehlen jegliche Attribute, die sie in einer bestimmten Zeit festmachen könnten. Die Kleidung der Figuren ist ebenso neutral wie die wenigen Möbelstücke. Die meisten sind auch barfuß dargestellt. Schuhe lassen sich leicht zeitlich verorten. Die meisten der Figuren sind untätig. Sie stehen, sitzen, gehen, rauchen. Alleine, zu zweit oder in kleinen Gruppen. Ab und zu liest eine ein Buch, ein junger Balletttänzer übt an der Stange, eine Gruppe von Kirchgängern hat sich nach dem Gottesdienst vor der Kirche versammelt und schnattert fröhlich. Nicht immer gelingen Yadom-Boachi ihre Bilder, doch vor allem die Einzelfiguren überzeugen. Wenn diese wie bei Rembrandts Chiaroscuro-Gemälden aus dem dunklen Hintergrund heraustreten und sich mit ihrer stillen Kontemplation dem Betrachter stellen, dann weiß man, dass man es mit einer Meisterin zu tun hat. Kuratorin Andrea Schlieker beschreibt die Stimmung der Bilder so.
Eigentlich eine Malerei der Gefühle, wenn man so will. Die Charaktere in diesen Bildern haben oft eine Erhabenheit, eine Gelassenheit. Und das ist eine kontemplative Stimmung in diesen Bildern, manchmal melancholisch, aber nie bis hin zur Verzweiflung zum Beispiel. Und ich glaube, darum geht es in diesen Bildern. Es ist wie Balsam für die Seele, finde ich, diese Ausstellung.
In der Tat. Die Schau zeigt, dass die Darstellung von Menschen so viel mehr sein kann als nur bloßes Abbild. Die in sich ruhenden Figuren versetzen trotz ihrer Melancholie den Betrachter in einen Zustand heiterer Gelassenheit. Man verlässt die Schau beinahe beschwingt. Eine Seltenheit in diesen merkwürdigen Zeiten. Was will man mehr von der Kunst?
Meint Hans Pietsch über Lynette Yadomboachi in der Londoner Tate Gallery, gelesen von Joachim Eich. Letzte Woche, da hat die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer mitgeteilt, der Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters Karlsruhe habe das Kunstministerium beauftragt, die Auflösung des Dienstvertrages mit dem Generalintendanten zu verhandeln. Und darum soll es jetzt gehen, also die Leitung eines Theaters. Mit keinem Wort aber wurde erwähnt, dass die Ministerin selbst den Vertrag des Karlsruher Generalintendanten Spuhler erst vor einem Jahr großzügig verlängert hatte. Immerhin bis 2026. Und das, obwohl es ja schon länger massive Vorwürfe gegen ihn gibt, wegen zweifelhaften und herrischen Verhaltens. Und im Zuge dessen reihenweise sogar Künstler das Haus verließen. Längst ist aus dieser Causa Spuhler auch, so könnte man sagen, eine Affäre Bauer geworden, meint jedenfalls unser Kritiker Christian Gampert.
Alles begann mit Armin Petras, als die baden-württembergische Kunstministerin Theresia Bauer den am Berliner Gorki-Theater relativ erfolgreichen Petras 2013 nach Stuttgart holte, konnte man noch glauben, dass Gegensätze sich anziehen. Aber die in Theaterdingen wenig versierte Bauer hatte übersehen, dass der flippige Petras am Gorki postmodernes Szenetheater gemacht hatte, während im Schwäbischen nun anderes gefragt war. Ein vielfältiges Repertoire für ein großes Publikum. Das konnte Petras noch nie. Trotzdem verlängerte Bauer ihm nach noch nicht einmal 2 Jahren Intendanz ohne Not den Vertrag um 6 Jahre bis 2021, obwohl das Publikum schon damals wegblieb und Petras selten im Haus war, sondern meistens anderswo inszenierte. Man muss an diesen Vorgang erinnern, weil Theresia Bauer auch danach mit vorzeitigen Vertragsverlängerungen großzügig bei der Hand war. In Stuttgart bat Armin Petras 2016, 1 Jahr nach seiner Verlängerung, um Auflösung des Vertrags, angeblich aus privaten Gründen. Ob Petras vorzeitiger Ausstieg vom Kunstministerium mit Geld abgepolstert wurde, ist nicht bekannt. Darüber spricht man nicht. Aber manche machen denselben Fehler zweimal. Denn kaum war in Stuttgart ein neuer Intendant installiert, beeilte sich die Kunstministerin Bauer, dem Karlsruher Generalintendanten Peter Spuhler den Vertrag vorzeitig zu verlängern, obwohl seit Jahren Vorwürfe kursierten, er schikaniere Mitarbeiter und führe sich cholerisch auf. Spuhlers Vertragsverlängerung datiert vom Mai letzten Jahres. Da hatten wichtige Künstler das Haus längst verlassen. Kritik an Spuhlers Umgangsformen gibt es seit 2015. Damals versuchte Spuhler, seinen Verwaltungsdirektor Michael Obermeier nach Stuttgart versetzen zu lassen. Der klagte sich gerichtlich zurück und schon damals gab es eine Protestwelle bei den Mitarbeitern des Theaters. Eine Mediationsfirma wurde eingeschaltet. Schon vorher hatte Spuhlers langjähriger Operndirektor Joscha Schabak das Staatstheater verlassen, schnell und ohne Anschlussengagement. Es gab Vorwürfe sexueller Belästigung, welche von Spuhler geduldet werde. Mitarbeiter klagten über die immense Arbeitsbelastung, über Spuhlers Kontrollwahn und ein Klima der Angst. Personalrat, Förderverein und die Vorstände von Chor und Orchester übten massive Kritik an Spuhler. Wie blind, wie ahnungslos muss man sein, um einem solchen Intendanten den Vertrag zu verlängern und gleich um 5 Jahre bis 2026? Das Handtuch warfen in Karlsruhe ostentativ wegen Spuhlers Führungsstil der stellvertretende Operndirektor, eine wichtige Dramaturgin, der Chefdramaturg, der erste Kapellmeister. Die Operndirektorin bot ihren Rücktritt an. Die in Heidelberg wohnende Kunstministerin Theresia Bauer focht das alles nicht an. Seit Spuhlers Zeit als Heidelberger Intendant ist man per Du und einander offenbar zugetan. Im Juni 2020 kündigte der Operndramaturg Boris Kehrmann mit der Begründung, ein sinnvolles Arbeiten sei unter Spuhler nicht möglich. Fast 300 Mitarbeiter demonstrierten im Juli gegen ihren Generalintendanten. Trotzdem beließ der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz von Theresia Bauer nach einer Krisensitzung Spuhler im Amt und verlangte vertrauensbildende Maßnahmen. Jetzt aber wird man ganz hektisch, denn das Theater ist wegen Corona geschlossen und im März ist Landtagswahl. Bis dahin soll die Kuh vom Eis. Wenn die Kunstministerin letzte Woche nun mitteilte, sie werde die Auflösung des bis 2026 geltenden Dienstvertrags von Peter Spuhler verhandeln, dann ist das eher gesichtswahrende Diplomatie. Denn schon lange geht es in der Causa Spuhler, dessen Verfehlungen vielfach belegt sind, nicht nur um den Generalintendanten und um die Frage, ob man in Karlsruhe überhaupt einen braucht, sondern auch um den Kopf von Theresia Bauer. Ihre Politik könnte das Land Baden-Württemberg viel Geld kosten. An Peter Spuhlers Abfindung bemisst sich der Grad an Inkompetenz der Kunstministerin. Ob sie gehen muss, ob sie nach der Landtagswahl im März nächsten Jahres noch einmal ins Amt kommen kann, das ist die Frage. Aber das ist ein anderes Stück in einem anderen Theater.
Sagt Christian Gampert. Von deutscher Kulturpolitik im Ländle nun zu Geschichtspolitik in den Vereinigten Staaten. Der Tod von George Floyd in Minneapolis aufgrund von Polizeigewalt und die Black Lives Matter Bewegung in den USA haben international noch einmal die Aufmerksamkeit geschärft für Diskriminierung und Rassismus in Amerika. Wie entscheidend war die Sklaverei für die US-amerikanische Geschichte? Eine große Frage, und die stellt jetzt ein Projekt der New York Times, das 1619-Projekt, 1619. Im August 1619 erreichte das erste Sklavenschiff Virginia und die New York Times entschied sich, diesen Geburtstag letztes Jahr mit einem Großprojekt zu würdigen, dem 1619-Projekt. Ihre Grundannahme: Die Sklaverei spielte eine entscheidende Rolle in der Gründung und Entwicklung der Vereinigten Staaten, so sehr, dass dieses Datum das wahre Gründungsdatum des Landes sein sollte. Und das wäre ein Rütteln am Gründungsmythos der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten am 4. Juli 1776. Donald Trump drohte sogar Schulen, die das 1619-Projekt als Unterrichtsmaterial nutzen, mit Entzug staatlicher Förderung. Andreas Roberts hat mit der schwarzen Historikerin Leslie Harris und der Journalistin Sarah Ellison der Washington Post darüber gesprochen.
From the New York Times Magazine, I'm Nicole Hannah-Jones. This is 1619.
The extent of the project at the Times was unprecedented.
Die Ausmaße des Projektes waren beispiellos. Es gab eine Spezialausgabe des New York Times Magazines, eine fortlaufende Rubrik in der Hauptausgabe, ein Event zum Auftakt mit vielen Rednern, 4 Podcast-Episoden. Die New York Times hat viel investiert und ihr ganzes Gewicht als Institution in das Projekt gelegt. Das macht es natürlich zu einer Zielscheibe.
New York Times to really put its weight behind that project, but that was also something that kind of held it up.
Sarah Ellison, Redakteurin der Washington Post, erinnert sich gut, wie das 1619-Projekt der New York Times vergangenen August enormes Aufsehen erregte. Die Sammlung von Essays von bekannten Journalisten und Historikern umfasste Themen wie Gesundheitspolitik, Wohnungs- und Verkehrspolitik, Musikkultur, Strafvollzug und Ernährung. Sie alle stellten komplexe Zusammenhänge zwischen den Missständen im heutigen Amerika und deren Wurzeln in der Zeit der Sklaverei her. Im Mittelpunkt immer wieder der Kampf der afroamerikanischen Minderheit, die Versprechen der Gründungsväter von Freiheit und Demokratie für alle Amerikaner einzulösen. Anders formuliert, ohne den Kampf der schwarzen Bevölkerung um Gleichberechtigung gäbe es die amerikanische Demokratie nicht, wie wir sie kennen. Der politische Aufschrei war natürlich vorhersehbar. Die Provokation, 1619 als neues Gründungsdatum vorzuschlagen, ein Frontalangriff gegen Trumps Liebelei mit weißen Nationalisten. Doch vor allem eine kurze Passage im Einführungsessay des Projekts löste einen Sturm der Entrüstung bei Historikerinnen und Historikern, nicht nur des konservativen Spektrums, aus.
It was in the introductory essay that Nicole Hannah-Jones wrote to sort of.
Es war in der Einführung, in der Nicole Hannah-Jones das ganze Projekt vorstellt. Sie schrieb, dass in unserer Gründungsmythologie die Tatsache unterschlagen werde, dass einer der wichtigsten Beweggründe für die amerikanische Revolution der Erhalt der Sklaverei war. Und nicht etwa der heroische Kampf um Gleichheit, Freiheit und Demokratie, wie die meisten Amerikaner ihre eigene Geschichte sehen. Leslie M. Harris ist Professorin für afroamerikanische Geschichte Geschichte an der Northwest University in Washington. Sie war eine der wissenschaftlichen Beraterinnen beim 1619 Project.
The part of it that's a provocation. What if we replace 1776 with 1619? I think that is legitimate.
Die Frage, was passiert, wenn wir 1776 durch 1619 ersetzen, ist eine legitime Provokation, fast schon eine Metapher. Das ist nicht wörtlich so gemeint, aber es stellt sich die Frage, wonach entscheiden wir das Gründungsdatum einer Nation? Viele fühlen sich allein schon durch diese Frage bedroht, weil sie die Bedeutung von Freiheit und gleichen Rechten für alle für die Staatsgründung hinterfragt.
And an idea of that 1776 inaugurated opportunity for all.
Obwohl in der Forschung der vergangenen 20 Jahre viel passiert sei, so Harris, würde die Bedeutung und der Einfluss der Sklaverei auf die gesellschaftliche Entwicklung der USA bei Historikern immer noch heruntergespielt. Denn der Widerspruch zwischen der Freiheitsidee und dem Versuch, die Institution der Sklaverei zu rechtfertigen, ziehe sich durch die gesamte frühe Geschichte der USA, zum Beispiel in der Tatsache, dass viele Gründungsväter Sklaven besaßen. Redakteurin Sarah Ellison sieht allerdings auch die, wie sie findet, berechtigte Kritik vieler Historiker, das Projekt reduziere eine komplexe Geschichte auf ein einziges Motiv. Das Problem, das dabei entsteht, wenn man Rasse als organisierendes Prinzip der Vereinigten Staaten sieht, ist, dass es den sehr realen Klassenkampf ignoriert, der so viel von unserer Geschichte definiert hat. Ob Rassenkonflikt oder Klassenkampf, das 1619-Projekt hat auf jeden Fall Bewegung in die Debatte um das Selbstverständnis der amerikanischen Gesellschaft gebracht.
From my perch, where I'm sitting, this is definitely something that has changed the conversation in this country.
Aus meiner Perspektive hat das Projekt die ganze Debatte verändert. Vielleicht nicht alle Details im akademischen Bereich, aber bei so vielen Menschen, die nun das Datum 1619 kennen und vorher keine Ahnung hatten. Das ist auf jeden Fall ein Erfolg.
Definitely successful on that front.
Zur Debatte um das 1619-Projekt. Andreas Roberts war das. Yanis Varoufakis. Wir erinnern uns. Popstar der griechischen Linken, ehemaliger griechischer Finanzminister, aber eben auch Autor. Der hat nämlich einen Science-Fiction-Roman geschrieben und der heißt Another Now, ein anderes Jetzt. Und darin beschreibt er eine von Covid-19 veränderte Zukunft, skizziert eine utopische Gegenwart. Die EU-Corona-Finanzhilfen hält er, das wundert nicht, für falsch, weil es sich um Kredite handelt, die auf die Schulden noch obendrauf kommen und die Länder nur zu weiterer Sparpolitik zwingen. In unserer losen Folge über Corona und die Künste in europäischen Ländern, da schauen wir jetzt also nach Griechenland, ein Land im harten Lockdown, und da liegt die Kunst und Kultur brach. Theater sind seit Monaten geschlossen, Schauspieler arbeitslos. Den Musikern geht's nicht besser. Der Staat zahlt in geringem Umfang Unterstützung. Hilfe kommt auch vereinzelt von Fernsehsendern, privaten Stiftungen, die Künstler auf die Bühne holen, Konzerte per Fernsehen übertragen. Und darüber berichtet jetzt Thomas Bormann.
Endlich mal wieder live auftreten.
Kalispera se olus.
Der Athener Musiker Phivos Dilivourias begrüßt sein Publikum auf der Freilichtbühne des Stavros Niarchos Kulturzentrums. Ich kann nicht sagen, dass ich mich freue, euch zu sehen, denn ich sehe euch ja gar nicht, aber ich freue mich, dass ich euch fühle, sagt Phivos Dilivourias und legt los. Neben ihm verlieren sich nur die vier Mitglieder seiner Band auf der Tennisplatz-großen Bühne in dem ansonsten menschenleeren Park des Kulturzentrums. Die Zuschauerreihen leer. Vor der Bühne stehen nur ein paar Scheinwerfer und Kameras, die das Konzert per Livestream in die Wohnzimmer der Fans übertragen. Die Fans dürfen eh nicht vor die Haustür wegen der Ausgangssperre in Griechenland. Rockmusiker Phivos Dilivourias freut sich, dass die Stiftung solche Konzerte organisiert und den Künstlern eine Gage zahlt. Die Stavros Niarchos Stiftung ist mit vielen Millionen Euro Kapital ausgestattet aus dem Nachlass des vor 24 Jahren gestorbenen Reeders Stavros Niarchos. Die Stiftung zählt zu den ganz großen Geldgebern der griechischen Kulturszene und sponsert auch die griechische Nationaloper, die derzeit mit großer Besetzung und Orchester die Puccini-Oper Madame Butterfly aufführt. Natürlich im leeren Opernsaal. Auch hier sorgt die Stavros Niarchos Stiftung für Livestream. Wer Madame Butterfly erleben möchte, muss 10 Euro bezahlen und kann sich daheim im Wohnzimmer live einloggen. Ja, Kultur in Griechenland findet derzeit in den Wohnzimmern statt. Gleich drei griechische Fernsehsender haben mehrmals pro Woche abendfüllende Musikshows in ihr Programm aufgenommen. Sie laden Sängerinnen, Sänger und Bands ein, denen wegen Corona alle sonstigen Auftrittsmöglichkeiten weggebrochen sind. Die Künstler verdienen mit dem Auftritt endlich mal wieder etwas Geld und bei den Zuschauern kommen diese Sendungen gut an. Nun, es gibt ja auch kaum Alternativen. Restaurants sind seit Wochen geschlossen, Theater, Kinos und Konzertsäle schon seit Monaten. Nur die Freilufttheater in Griechenland durften im Sommer für ein paar Wochen öffnen, mit strengen Abstandsregeln und deutlich weniger Publikum. Lithia Koniorthou zählte zu den glücklichen Schauspielerinnen, die im August im antiken Theater von Epidaurus nach langer Pause wieder auf der Bühne stehen durften.
Bei den Proben, als wir uns alle nach so langer Zeit wiedergesehen haben, da wollten wir uns alle um den Hals fallen und Küsschen verteilen. Aber immer wieder kam der Regisseur und auch der Bühnenmanager dazwischen und mahnte: Haltet Abstand, tragt eure Masken, desinfiziert eure Hände.
Lithia Koniorthou war bis vor 2 Jahren selbst griechische Kulturministerin. Sie hatte versucht, möglichst viele Theaterhäuser in Griechenland durch die Wirtschaftskrise zu retten. Aber, so sagt sie, der Kulturbereich in Griechenland wirkt nach all den Krisenjahren wie eine ausgebombte Landschaft. Nun kommt die Corona-Krise hinzu mit einer heftigen zweiten Welle. Viele Bühnen sind vom Bankrott bedroht, die meisten Schauspieler und Musiker sind zum Nichtstun verdammt. Der griechische Staat bietet etwas Hilfe. Auch Künstler können das neu eingeführte Kurzarbeitergeld beantragen. 534 Euro im Monat. Die Regierung hofft, dass sich möglichst viele Künstler mit dieser Mini-Unterstützung durch die Krise retten können.
Aus Griechenland berichtete Thomas Bohrmann. Und über einen Verlust für die Kulturwelt berichtet in den Meldungen jetzt Katja Lückert.
Was Kulturpolitik wirklich ist, das hat Antonín Lím, dessen erste Wochenzeitung, die er 1945 in Prag gründete, sogar diesen Namen trug, wirklich verstanden. Wir machen Politik durch Kultur, durch Theater, Literatur und Philosophie, so beschrieb Lím einmal seine Arbeit an der Literaturzeitschrift Literární noviny, die zu den Wegbereitern des Prager Frühlings gehörte. Jetzt ist der Autor, Übersetzer und Literaturwissenschaftler Antonín Lím im Alter von 96 Jahren gestorben. Als die russischen Panzer im August 1968 den Prager Frühling niederwalzten, floh Lím nach Paris und gründete dort 1984 Lettres Internationales, auf Französisch eine Zeitschrift, die bald in einem halben Dutzend von Sprachen erschien. Autoren wie Susan Sontag, Jean Baudrillard und Régis Debray haben für Lettres geschrieben. Für sie ging es meist nicht um den Verdienst, sondern um das Renommee, das mit einem Auftritt bei dieser interdisziplinären, internationalen Kulturzeitung verbunden war. Besonders die französische Ausgabe von Lettres schaffte es nicht, genug Geld einzuspielen, wie Antonín Lím in einem Interview Ende der 80er Jahre erzählt.
Die ganze Geschichte, die Lettres, der Qualität nach und dem Widerhall und dem Echo nach, ist in Europa ein Erfolg geworden. Aber ich bin an der anderen Seite ein ganz schlechter Kaufmann und es ist zu spät für mich, irgendwie es zu lernen. Und deswegen ist mein größtes Problem, wie das ganze Abenteuer irgendwie dirigiert wird, ökonomisch. Wir machen die französische Ausgabe, also das ist die Zentralausgabe, wenn Sie wollen, immer noch heraus von 2 Zimmern und einer Küche.
Auf der deutschen Webseite von Lettres liest man heute: Wir trauern um einen vielseitigen Anreger und Visionär, einen geschätzten Vertrauten vieler Intellektueller, Schriftsteller und Künstler, einen großen Europäer und Weltbürger in der Tradition der Aufklärung, Antonín Lím. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Schließungen von Kultureinrichtungen wegen der Corona-Pandemie bedauert. Kinos, Theater, Museen und Konzertbühnen sind seit März mit Unterbrechung eingeschränkt und seit Anfang November wieder geschlossen. In ihrem Podcast sagte Angela Merkel:
Dass in diesen Wochen Theater, Kinos, Opern, Museen, Clubs und so viele andere Einrichtungen mehr geschlossen sein müssen, ist besonders bitter. Uns fehlt, was die Künstler uns geben und was nur sie uns geben können. Deswegen ist es mir wichtig, dass wir umfangreiche Hilfen auch für Künstler und Kreative leisten. Hilfen, die so zugeschnitten sind, dass sie ihrer Arbeitsrealität entsprechen. Deutschland ist so ein lebenswertes Land, weil Kunst und Kultur hier jedem und beinahe überall zugänglich sind.
Soweit Angela Merkel. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will zumindest die Konzertveranstalter ermutigen, doch für die zweite Jahreshälfte des kommenden Jahres wieder Veranstaltungen zu planen. Sonst sei die Pandemie irgendwann vorbei und es fänden trotzdem keine Konzerte mehr statt, so Scholz in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel. Wer jetzt Veranstaltungen plant, die wieder erwarten, doch abgesagt werden müssen, soll Ersatz bekommen. Und das waren die Meldungen.
Katja Lückert hat sie zusammengestellt. Für diese Ausgabe bedankt sich für Ihr Interesse Michael Köhler am Mikrofon. Die nachfolgende Sendung Informationen am Abend, nach den Nachrichten natürlich, unter anderem zu den Plänen zur Verschärfung der Corona-Regeln in Bayern. Ihnen einen guten Abend.